Der Vatikan ist bekanntlich ein Zwergstaat, eines der kleinsten Länder der Welt. Doch gerade dieser vermeintliche Zwerg ist es, der eine Riesenrolle für den brüchigen, bitter nötigen Frieden in unserer Welt spielt. Wenn sich Papst Franziskus mit Bischöfen aus Venezuela trifft, wie nun im Rahmen seiner Kolumbienreise, wenn Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin nach Moskau reist, wie vor einigen Tagen, dann wird klar, die Politik des Vatikan ist eines der wichtigsten, aber auch delikatesten Mittel im Kampf der Kirche um Liebe und Frieden. Politik gehört aus guten Gründen zu den Aufgaben des kleinen Riesen in Rom. Und umgekehrt zeigt sich auch, gerade die säkulare Welt der Gegenwart, die sich immer mehr vom politischen und sozialen Einfluss der Kirche und dem Glauben abwendet, vom Übernatürlichen ganz zu schweigen, braucht die Kirche als diplomatischen Akteur und Vermittler. Wer verstehen und einordnen will, was hinter Fotos lächelnder Besuche und Gesprächstermine mit Händedruck und Schulterklopfen eigentlich los ist und was dabei auf dem Spiel steht, für den ist ein ungeheuerlicher, aber oft wiederholter Satz von Papst Franziskus ein guter Ausgangspunkt. Zitat: Wir befinden uns in einem dritten Weltkrieg. Klar, der Pontifex provoziert bewusst. Das Bild soll uns aufmerksam machen auf dringende Probleme, die einen jeden von uns letztlich angehen und anfechten. Unabhängig einzelner Aspekte von Ausbeutung und Gewalt, auf die Franziskus hier verweist, die nicht mit Politik und Diplomatie zu tun haben, ist es ein Bild, das auch zutiefst theologisch verortet ist und das Politik und Diplomatie wiederum christlich verortet. Dabei geht es nicht nur um den Krieg in Syrien oder das Elend in Venezuela, so sehr den Bombenopfern in Aleppo geholfen werden muss, wie auch den Hungernden und Verzweifelten in Caracas. Es geht um die Rolle der Kirche als Ecclesia Militans im 21. Jahrhundert. War zu Zeiten des heiligen Johannes Paul II. Etwa noch eine Ostpolitik des Vatikans möglich, die sich gezielt im Kalten Krieg mit dem Kommunismus auseinandersetzte, so ist heute Diplomatie nicht nur komplizierter geworden, sondern bisweilen geradezu paradox. Tatsächlich scheint Papst Franziskus zwischen Ost und West hin und her zu pendeln. Das Reiseprogramm des Pontifex hat nach der Sommerpause wieder begonnen. Einem Besuch des Kontinents seiner Geburt, Lateinamerika, folgt Ende November eine Reise nach Burma und Bangladesch. Und im Januar reist der Papst nach Chile und Peru. Wie es 2018 weitergeht, steht noch nicht fest, doch spekuliert wird über Rumänien, in weiterer Zukunft dann sogar Moskau und Peking. Fest im Reisekalender steht natürlich der Weltfamilientag in Irland. Diese Ziele und ihre Reihenfolge sind sorgfältig ausgewählt. Natürlich kennt Franziskus Lateinamerika besser als andere Kontinente. Dessen Länder besucht er ja auch nach und nach. Der Pontifex war schon in Mexiko, Ecuador, Paraguay, Bolivien und Brasilien. Jetzt war Kolumbien an der Reihe. Aber Franziskus kennt Lateinamerika nicht nur sehr gut. Er ist auch umgeben von hervorragend informierten Zuarbeitern. Sein Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin war selber Nuntius in Venezuela und dessen Kenntnis der Lage im Land prägt auch den überaus vorsichtigen Umgang des Heiligen Stuhls mit dem von einer schweren Krise in den Grundfesten erschütternden Land. Am Rande seines Besuchs in Kolumbien wurde kurzfristig bekannt, dass Papst Franziskus mit Bischöfen aus Venezuela zu einem privaten Treffen zusammenkomme. Das bestätigte Presseamtschef Greg Burke. Thema des Gesprächs: die andauernde humanitäre und politische Krise in Venezuela. Franziskus bat bereits vor seinem Abflug aus Rom die im Flieger anwesenden Journalisten um ihr Gebet für den Frieden in Kolumbien sowie einen Dialog im und mit dem zerrissenen Venezuela. Der Erzbischof von Caracas, Kardinal Jorge Urosa, sagte diese Woche gegenüber der Catholic News Agency, dass die venezolanischen Bischöfe dem Papst, Zitat, natürlich auch danken werden für seine Unterstützung des venezolanischen Volkes unter diesen schwierigen Umständen, die wir erleben. Und wir werden unsere Situation bezüglich einiger Probleme der derzeitigen Situation ausführen. Zitat Ende. Das war reichlich vorsichtig formuliert, auch und gerade im Vergleich mit den sonstigen Aussagen der venezolanischen Bischofskonferenz. Diese hat die Gläubigen in der jüngeren Vergangenheit sogar in den sozialen Medien dazu aufgerufen, die Mutter Gottes um Fürsprache zu bitten für die Befreiung des Landes aus den Fängen des Kommunismus, so wörtlich. Kardinal Urosa selbst hat dem sozialistischen Regime von Nicolas Maduro vorgeworfen, eine Diktatur zu führen. Angesichts schwerer andauernder Unruhen und einer wachsenden Zahl Toter, des Hungers und Versorgungsengpässe im Land ist ein Ruf nach Dialog, wie ihn der Papst betont, da tatsächlich ein Zeichen größter Behutsamkeit und Vorsicht. Kritiker sehen darin sogar mehr. Papst Franziskus betreibe eine nicht immer glückliche Art der Ostpolitik in Lateinamerika, auch und gerade gegenüber linksgerichteten Machthabern, heißt es da. Die Beschränkung auf Betonung von Dialog und Behutsamkeit stehe auch in starkem Kontrast zu den markigen Worten des Pontifex und seiner Vertrauten gegenüber anderen Regierungschefs, etwa dem US-Präsidenten Donald Trump. Ob etwas dran ist, ja, wenn denn der Begriff Ostpolitik selbst überhaupt etwas taugen soll, bedarf es des Blicks nach Osten, muss die Wortwahl daran gemessen werden, wie die diplomatischen Bemühungen im Osten, sprich in Russland und China etwa, aussehen. Und tatsächlich, von Ton und Inhalt her recht positiv, letztlich aber auch recht unverbindlich, war der Tenor der Moskau-Reise vom 20. bis 24. August durch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Dabei war es auch kein Zufall, dass der dritte Kardinalstaatssekretär überhaupt, der nach Russland gereist ist, ein Schüler des ersten ist. Kardinal Agostino Casaroli, Lehrer Parolins, war 1988 als erster nach Moskau gereist. Casaroli gilt als Architekt der vatikanischen Ostpolitik zur Zeit des Kalten Krieges und nun ist sein ehemaliger Schüler in Moskau gewesen. Doch Kardinal Parolin folgte nicht den Fußstapfen seines Vorgängers. Diese sind vom stürmischen Wind der letzten Jahrzehnte verweht worden. Natürlich sind die beiden erklärten Ziele des Vatikans nach wie vor die gleichen: Frieden zu stiften und sich für die oft unterdrückten Gläubigen einzusetzen. Doch, Kardinal Parolin brachte es gegenüber dem Corriere della Sera auf den Punkt, nach einer Zeit ideologischer Gegnerschaft, die natürlich nicht von heute auf morgen verschwinden kann, und vor dem Hintergrund neuer Zusammenhänge seit dem Ende des Kalten Krieges, ist es wichtig, jede Gelegenheit, Respekt, Dialog und gegenseitige Zusammenarbeit zu ermutigen, auch zu nutzen und mit Blick darauf den Frieden zu befördern. Zitat Ende. Versöhnung mit den Feinden von einst kann freilich auch das Risiko bergen, die Freunde zu befremden. Ehemalige Sowjetstaaten wie Russland und die Ukraine sowie offiziell marxistische Länder wie China und Vietnam sind die Heimat von Millionen Katholiken. Viele von ihnen leben als Bürger zweiter Klasse, wenn nicht sogar als unterdrückte, verfolgte Zeugen des Glaubens, die meist traditionell treu zu Rom stehen. Nicht wenige Vatikanisten fragen sich deshalb, was der heilige Papst Johannes Paul II. Heute dazu wohl gesagt hätte, sowohl zu Russland als auch der Lage in China. Im Jahr 1951, kurz nach der Revolution von Mao Zedong, brach die kommunistische Regierung Chinas alle Beziehungen zum Vatikan ab und berief ihre eigenen Bischöfe. Diese erhielten den Namen Chinesische Patriotische Katholische Vereinigung, was zur Folge hatte, dass viele der rechtgläubigen Katholiken in China verfolgt wurden und in den Untergrund gehen mussten. Die etwa 4 Millionen Katholiken in China, die jetzt heimlich ihren Glauben leben müssen, sind das große Anliegen des Heiligen Stuhls in seinem Bemühen, die Beziehungen zur Regierung zu verbessern. Die Katakombenkirche soll wieder an die Oberfläche dürfen. Die chinesische Regierung ist nur allzu bereit zu verhandeln, doch die Bedingungen, unter denen diese stattfinden sollen, erweisen sich als äußerst schwierig. Wenn der Heilige Stuhl dabei nämlich den Anschein erwecken sollte, dass er die Regierung legitimiert, die seine Gläubigen verfolgt, könnten manche chinesischen Katholiken ihre eigene Kirche gründen. Etwas Ähnliches geschah in den Philippinen während der Kolonialherrschaft Spaniens. So könnte Rom wohl Kontrolle über die 6 Millionen Gläubigen erhalten, die in China der sogenannten patriotischen katholischen Verbindung angehören, aber viele der 4 Millionen verlieren, die im Untergrund treu gegenüber Rom geblieben sind. Darüber hängt zudem die geopolitische Frage, wie der Heilige Stuhl wirklich Frieden zwischen dem Osten und Westen herstellen will, wenn ein solcher Schritt in China die ohnehin zum Teil brüskierten Vereinigten Staaten und mehrere Alliierte vor den Kopf stößt. Der Status quo ist alles andere als ein guter und der Vatikan könnte alles noch viel schlimmer machen mit seiner Politik oder eben hoffentlich besser. Im Osten wie im Westen.